Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
Braucht der Körper extra Vitamin D? Wie geht es deutschen Schülerinnen und Schülern gesundheitlich und psychisch? Warum können Menschen mit Autoimmunerkrankungen auf eine neue Therapie hoffen? Das sind drei unserer Themen. Ich bin Monika Dollinger und begrüße Sie zum Gesundheitsmagazin. Bei Sonderaktionen versprechen Discounter normalerweise günstigere Preise. Im vergangenen Sommer aber war es für eine Woche bei einzelnen Supermärkten andersherum. Ein Joghurt sonst für 99 Cent zu haben, kostete über 1,40 Euro. Mit der Aktion sollte auf versteckte Kosten von Lebensmitteln aufmerksam gemacht werden. Laut einem Bericht der Welternährungsorganisation FAO sind das in Deutschland 328 Milliarden Euro jährlich. Es geht dabei um Folgekosten für Umweltschäden, die bei der Herstellung entstehen, aber auch um Ausgaben, die im Gesundheitssystem durch ungesunde Ernährung anfallen. Stichworte Übergewicht, Diabetes, Herzinfarkt etc. Johannes von Kreitz hat Experten gefragt, ob sich die Ausgaben senken lassen und wieso sie überhaupt zu hoch sind.
Der überwiegende Teil der im Fernsehen beworbenen Lebensmittel erfüllt leider die Kriterien eines ungesunden Lebensmittels.
Schlechte Ernährung ist damit laut Dr. Tobias Efferts ein Kostenfaktor. Für die einzelnen Verbraucher dank billiger Inhaltsstoffe in Lebensmitteln ein niedriger, für die Gesellschaft aber ein alarmierend hoher. Dr. Tobias Efferts forscht am Institut für Recht der Wirtschaft an der Universität Hamburg zu Kindermarketing, öffentlicher Gesundheit und Gesundheitsökonomie.
Wenn wir uns schlecht ernähren, dann fallen natürlich erstmal im Gesundheitssystem Krankheiten an und die kosten Geld. Und diese Kosten, die steigen seit vielen Jahren ununterbrochen. Wenn Sie allein jetzt die Überernährung betrachten, die zu krankhaftem Übergewicht führt, mittlerweile würde ich davon ausgehen, dass wir locker über 70 Milliarden Euro jedes Jahr, wenn nicht sogar mehr, haben. Und das ist ein enormer Batzen, den man sparen könnte.
70 Milliarden und noch ein enormer Batzen mehr, wenn man den Bereichsleiter für Ernährungsbildung und Gemeinschaftsverpflegung am Kompetenzzentrum Ernährung in Kulmbach fragt.
Wenn man dann den Alkoholkonsum noch dazu packt, sind wir nochmal mit weiteren 39 Milliarden Euro dazu und Diabetes Typ 2 mit 48 Milliarden. Also wir kommen bei den vermeidbaren Risikofaktoren auf circa etwas mehr als 300 Milliarden Euro. Und das ist natürlich schon wichtig, dass man das weiß.
Dr. Stefan Lück vom Kompetenzzentrum Ernährung, kurz KERN, setzt deshalb auf Wissensvermittlung, bietet Ernährungsschulungen in Kindergärten, Schulen und Firmen an und betont ausdrücklich den hohen Stellenwert von Bildung in Ernährungsfragen.
Beeinflussen können wir das eigentlich nur, und das tun wir ja auf allen Ebenen, die uns zur Verfügung stehen, mit Aufklärung. Überall versuchen wir mit Maßnahmen, über Coachings, versuchen wir Einfluss zu nehmen, mehr regional, mehr Nachhaltigkeit, aber insbesondere auch mehr gesundheitsfördernde Ernährung ja zu bekommen. Und Aufklärung ist das, was wir können, aber am Ende des Tages entscheidet der Kunde, der Verbraucher, was er kauft. Und damit entscheidet aber auch der Hersteller, was er produzieren muss.
Und dabei setzen die Hersteller vor allem auf den hohen Gehalt von Inhaltsstoffen, die nicht nur billig sind, sondern auch uralte Instinkte triggern.
Sprich, wir haben es hier mit drei Stoffen zu tun, die für uns überlebenswichtig sind. Natürlich wird viel Werbung gemacht für diese Fertigprodukte, die oft mit Salz, Zucker, aber auch Fett daherkommen. Weil ich brauche nicht unbedingt viele aromagebende Kräuter, Gewürze oder auch Fleisch einzusetzen, wenn ich mit Salz den Geschmack verstärken kann. Und Zucker ist für uns fast schon angeboren, die Vorliebe danach. Und Fett ist ein Nährstoff, den wir auch gerne lieben. Alle drei sättigen aber nicht so richtig viel. Und deswegen macht man lieber mit denen. Denn als Technologe sagt man, Sättigung ist das Gift des Konsums. Und konsumieren sollen wir.
Von den Milliardenkosten, die mit den Rezepturen dann im Gesundheitswesen anfallen, bleiben die Nahrungsmittelkonzerne verschont. Die trägt die Allgemeinheit. In Form von steigenden Krankenversicherungsbeiträgen sowie wachsenden Ausgaben in der Pflege- und Rentenversicherung. Denn immer früher müssen Arbeitnehmer in Deutschland wegen Folgeschäden von Übergewicht, Diabetes Typ 2 oder anderen ernährungsbedingten Krankheiten ihre Arbeitszeit reduzieren oder den Beruf ganz aufgeben. Einen Vorwurf an die Konsumierenden machen dabei weder Dr. Stefan Lück vom Kern noch Dr. Tobias Efferts von der Uni Hamburg. Letzterer verweist stattdessen auf einen weiteren Effekt der Rezepte, die bei Herstellern sowie gezwungenermaßen auch bei Konsumierenden besonders beliebt sind.
In der Literatur spricht man mittlerweile von den hyperlatable foods, also den zum Beispiel Chips oder irgendwelchen Snacks, die so gut schmecken, die so energiereich sind, dass wenn sie die Tüte aufmachen, gar nicht mehr aufhören können, diese zu essen. Und das führt natürlich dann zu diesem Overeating und diesen vielen Problemen, die wir daraus haben.
Von Bildungsprogrammen und Aufklärung über gesunde Ernährung hält Dr. Tobias Efferts deshalb nichts mehr.
Das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert. Das sieht man sehr schön an den Studien, die zu solchen Informationskampagnen beispielsweise gelaufen sind.
Zu stark sei der Einfluss von gezieltem Marketing auf die Gesellschaft, das seiner Meinung nach vor allem an die Schwächsten in der Gesellschaft adressiert ist.
Jeder, der Ahnung hat von Marketing, weiß, dass die Kinder sich nicht kritisch damit auseinandersetzen können. Und wer die Studien zur Kenntnis nimmt, weiß, dass Ernährungsverhalten dadurch beeinflusst wird.
90% des Marketingbudgets von Nahrungsmittelkonzernen, so Tobias Efferts, fließt in Werbung, die gezielt Kinder und Jugendliche anspricht. Er fordert ein konsequentes Werbeverbot für ungesunde Fertigprodukte und Süßigkeiten, die die junge Zielgruppe ansprechen. Und das nicht nur im Fernsehen, sondern vor allem im Internet.
Das verlangt natürlich von den Betreibern der Social-Media-Plattformen, dass sie ein Tool entwickeln, was automatisch bestimmte Inhalte dann blockt.
Insbesondere bei Influencern und Gamern, deren Werbung im Internet bislang schwer zu regulieren ist. Gesundheitsökonom Efferts fordert aber noch weitere Maßnahmen durch die Gesetzgebung. Für eine Studie hat er Steuermodelle ausgearbeitet, in denen beim Preis für gesunde und frische Nahrungsmittel weniger bis gar keine Mehrwertsteuer aufgeschlagen wird. Sich der Satz bei Lebensmitteln mit hohem Zucker-, Salz- und Fettanteil dafür erhöht. Besonders ungesunde wie gezuckerte Softdrinks sollen sogar mit bis zu 29% besteuert werden.
Es sind jetzt keine Verbote, sondern es geht darum, dass man das Gesündere günstiger macht und allmählich diese Adipositas-Epidemie, die wir zweifelsohne in Deutschland haben, die viele, viele Kosten und viele, viele Krankheiten hervorbringt, schrittweise ein Stück weit zurückdreht.
Mit Daten aus den USA errechnete der Ökonom dann, wie sich die veränderten Preise auf das Konsumverhalten und damit auf das durchschnittliche Körpergewicht in der Bevölkerung auswirken würden. Eine durchschnittliche Gewichtsreduktion zwischen 1,25 und 4 Kilo pro Person ab einem Alter von 25 Jahren wäre möglich. Im Gesundheitssystem würde das, je nach Steuermodell, zu einer Entlastung zwischen 2,6 und 4 Milliarden Euro jährlich führen. Rechnet man die geringeren Produktionsausfälle im Arbeitsleben dazu, ließen sich sogar bis zu 7,1 Milliarden Euro einsparen. Abnehmen, auch wenn es nur ein paar Kilo sind, hat damit einen erheblichen positiven volkswirtschaftlichen Effekt. Die schlechten Gewinnrezepte einiger Nahrungsmittelhersteller dagegen laut Tobias Efferts einen sehr negativen.
Einfach Geld verdienen mit solchen Produkten, die dann im Prinzip schon einen Suchtcharakter haben bei Konsumenten, das führt nicht dazu, dass wir langfristig zu einer gesünderen Bevölkerung kommen.
Bleiben wir bei der Ernährung. Vitamine sind wichtig für den Körper. Ohne sie würde der Stoffwechsel nicht funktionieren. Vitamin D zum Beispiel sorgt dafür, dass die Knochen fest und stabil sind. Einen Teil davon können wir mit der Nahrung aufnehmen. Den größten Teil jedoch stellt der Körper mit Hilfe von Sonnenlicht selbst her. Nicht immer reicht das aus. Birgit Augustin ist der Frage nachgegangen, ob die zusätzliche Einnahme von Vitamin D auch jetzt im ausklingenden Winter, ja, ob sie das ganze Jahr über Sinn machen kann. Und sie hat Antworten, unter anderem von Professor Ralf Oheim vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Die Datenlage ist klar, dass wir zu großen Teilen der Bevölkerung im Winter mit Vitamin D unterversorgt sind, weil wir die Sonneneinstrahlung nicht haben, um Vitamin D zu bilden. Sonnenschutzcreme verhindert Vitamin D-Synthese etc. Also wir kommen laborchemisch in den Mangel.
Und der, so der Rat von Osteologen wie Ralf Oheim, sollte ausgeglichen werden, um Knochenerweichung, Brüche und Knochenmarködeme zu vermeiden. Und wie sieht die Rolle von Vitamin D fürs Immunsystem aus? Auf Zellebene im Labor lässt sich ein positiver Einfluss auf unsere Immunzellen nachweisen. Und auch für kleinere Bevölkerungsgruppen gibt es gute Belege, sagt die Professorin Heide Sigelko von der Universitätsmedizin Göttingen, Osteologin und Endokrinologin, also Expertin in Sachen Hormonstoffwechsel.
Es gibt 2 oder 3 Studien, und zwar an Kindern und an Rekruten, die eindeutig zeigen, auch prospektiv randomisiert, wenn über die Wintermonate Vitamin D gegeben wird, dass das Infektionsrisiko für pulmonale Erkrankungen sinkt.
Ein ausreichender Vitamin-D-Spiegel sorgt also für einen besseren Schutz vor Atemwegsinfekten. Bislang wurde das allerdings noch nicht in großen Studien für die Allgemeinbevölkerung gezeigt. Aber dass Vitamin D auf unser Immunsystem wirkt, ist so plausibel, dass dieser Effekt als weitgehend gesichert gilt. Anders sieht es bei Herzinfarkt, Krebs und Alzheimer aus. Hier konnte bislang kein ursächlicher Zusammenhang zwischen einem zu niedrigen Vitamin-D-Spiegel und einem erhöhten Risiko für eine dieser Krankheiten festgestellt werden. Ob Gesunde, deren Vitamin-D-Spiegel im Normbereich liegt, von zusätzlichem Vitamin-D profitieren, sollte die große Vital-Studie aus den USA zeigen. Mit mehr als 25.000 Teilnehmenden, aufgeteilt in 2 Gruppen. Die einen bekamen 5 Jahre lang zusätzlich zu einer Grunddosis von 800 internationalen Einheiten pro Tag weitere 2.000 Einheiten Vitamin D, die anderen zusätzlich zur Grunddosis nur ein Placebo. Das Ergebnis ist für Endokrinologin Heide Sigelko ernüchternd.
Gesunde Menschen, die keinen Vitamin-D-Mangel haben, die auch keine Knochenerkrankung haben und zusätzlich alles Mögliche einnehmen dürfen, die profitieren einfach nicht von einer zusätzlichen Vitamin-D-Gabe mit 2000 Einheiten pro Tag.
Wie hoch der individuelle Bedarf an Vitamin-D ist, kann man bislang nicht bestimmen. Vermutlich sprechen Menschen unterschiedlich darauf an. Wie sinnvoll ist es dann überhaupt, seinen Spiegel beim Arzt oder in der Apotheke bestimmen zu lassen? Der Test muss in der Regel selbst bezahlt werden. Unbedingt notwendig ist er nicht, findet Knochenexperte Ralf Oheim.
Die Datenlage ist aus meiner Sicht so robust, dass man auch Gesunden zu einer Vitamin-D-Substitution raten kann. Das gilt mindestens für die dunkle Jahreszeit, aber die kann eben auch niedrig dosiert sein.
Niedrig dosiert, das heißt 800 bis 1000 internationale Einheiten am Tag. Und in den kommenden Wochen möglichst oft nach draußen gehen, um Sonne zu tanken.
Sie hören das Gesundheitsmagazin. Wie geht es euch? Diese Frage haben Forscherinnen und Forscher bundesweit mehr als 6000 Schülerinnen und Schülern im Alter von 11 bis 15 Jahren gestellt. Über ihre Antworten und andere Fakten zum Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen, die Anfang der Woche vorgestellt wurden, berichtet Philipp Artelt.
3 Jahre Pandemie, weltweite Krisen und trotzdem fühlen sich die Jugendlichen in Deutschland offenbar recht gut. 84% geben an, dass sie sich gesund fühlen und sogar 87% sagen, dass sie mit ihrem Leben zufrieden sind. Studienleiter Matthias Richter von der Technischen Uni München.
Wir waren selber positiv überrascht, dass nach dieser doch schweren Corona-Zeit die gesundheitliche Lage der Kinder und Jugendlichen so positiv von ihnen eingeschätzt wird.
Dabei geht es wohlgemerkt um die subjektive Wahrnehmung, also darum, wie die 11- bis 15-Jährigen sich selber einschätzen. Tatsächlich ist das reale Gesundheitsverhalten der jungen Menschen in Deutschland nicht gut. Etwa 90% der Mädchen und 80% der Jungen zwischen 11 und 15 Jahren bewegen sich im Alltag zu wenig, sagt Jens Buksch von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.
Beim Bewegungsverhalten muss man schon auch sagen, dass es einfach dramatisch schlecht bestellt ist. Einfach mal in den Wald irgendwie alleine losziehen, das wird ja den Kindern und Jugendlichen heute gar nicht mehr zugestanden, weil da ja auch Ängste mit verbunden sind. Und das schlägt bei den Mädchen beispielsweise noch mal mehr durch.
Dabei gehe es nicht um echten Sport im Verein oder im Sportunterricht. Da sind die Kinder und Jugendlichen eigentlich gut aufgestellt, sagt Buksch. Wo es aber fehlt, ist, die sportlichen Aktivitäten in den Alltag zu übertragen. Der Weg zur Schule mit dem Fahrrad oder eben das Spielen im Wald. Die meisten Jugendlichen in Deutschland erreichen nicht mehr die Standards der Weltgesundheitsorganisation WHO, 1 Stunde Bewegung am Tag. Unterschiede gibt es auch beim sozialen Hintergrund. Jugendlichen aus weniger wohlhabenden Familien geht es in vielen Bereichen schlechter. Bei der Bewegung im Alltag ist der Unterschied aber gar nicht mal so groß.
Vielleicht gibt es da gar nicht die Möglichkeit, dass mich Mama und Papa noch mit dem Auto irgendwo hinfahren. Die kommen aus anderen Arbeitsverhältnissen. Ich bin da ein Stück weit mehr auf mich allein gestellt und muss dann, wenn ich wohin will, das gerade nehmen. Da habe ich diesen Luxus jetzt nicht, ne? Wenn es denn überhaupt ein Luxus ist.
Trotz des dramatischen Bewegungsmangels fühlen sich die Schülerinnen und Schüler weitgehend gesund und zufrieden. Anders aber sieht es aus, wenn man nach konkreten Beschwerden fragt, berichtet Franziska Reis von der Klinik Hamburg-Eppendorf, die für den Bereich subjektive Gesundheit der Studie verantwortlich ist.
Wenn wir die Symptome erfragen, wie häufig hast du Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder Einschlafprobleme, dann sehen wir eben, dass trotz allem vielfältige Beschwerden berichtet werden. Und wir wissen aus Studien, dass vermutlich noch Auswirkungen der Pandemie sich genau in solchen Symptomen widerschlagen.
Reis geht immerhin davon aus, dass nach der Pandemie in manchen Bereichen schon eine gewisse Erholung einsetzt. Aber es zeigt sich auch hier, dass es große Unterschiede gibt zwischen Jugendlichen aus wohlhabenderen Haushalten und denen aus benachteiligteren Familien. Studienleiter Matthias Richter.
Wir haben in den letzten Jahren in Deutschland ja erlebt, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Da sehen wir es, dass sich genau diese Schere auch auf die gesundheitliche Lage der Kinder und Jugendlichen auswirkt.
Man müsse bei den Eltern ansetzen, aber auch bei den Schulen. Dort falle der Sportunterricht zu häufig aus. Und auch bei psychosozialen Beratungsangeboten sieht der Gesundheitsexperte Ausbaubedarf.
Beenden wollen wir dieses Gesundheitsmagazin mit einer Geschichte, die Menschen mit schweren Autoimmunerkrankungen Hoffnung machen kann. Die 17-jährige Jasmin, die gleich im Beitrag zu hören sein wird, hat sich selbst an den Bayerischen Rundfunk gewandt, weil sie von ihrer Therapie erzählen will. Jasmin ist an der seltenen Autoimmunerkrankung Lupus erythematodes erkrankt. Ein Glück für sie, dass sie in Nürnberg wohnt und in der Universitätsklinik in Erlangen behandelt wird. Denn die dortigen Ärztinnen und Ärzte und die der Friedrich-Alexander-Universität haben schon vor 3 Jahren bei Lupus zum ersten Mal weltweit eine Therapie angewendet, die schon länger bei Krebs eingesetzt wird. Uli Nicola erzählt die ganze Geschichte.
Die 17-jährige Jasmin sitzt in ihrem Krankenzimmer in der Uniklinik Erlangen am Tisch. Ihre Haare sind seit einer Chemotherapie kurz geschoren. Mit ihren dunkelbraunen Augen schaut sie konzentriert auf eine kleine Leinwand vor sich und taucht einen Pinsel in blaue Farbe.
Also ich male gerade eine Art wie Freiheit. Und das ist ja auch die große Hoffnung, dass dadurch mein Leben einfacher wird, quasi freier. Einfach nicht mehr so gebunden ans Krankenhaus, an vielen Sachen. Ich musste in den letzten Jahren auch sehr viel zurückstecken, durch meine Erkrankung natürlich auch.
Vor über 10 Jahren zeigten sich bei Jasmin die ersten Symptome. Schwindel und Schmerzen. So schlimm, dass sie an manchen Tagen nicht einmal gehen konnte. Es dauerte einige Zeit, bis die Diagnose schließlich feststand. Systemischer Lupus, eine Autoimmunerkrankung, die bei Jasmin schwere Organschäden verursachte und zuletzt fast zu einem Nierenversagen führte.
Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist der Lupus meist sogar noch viel aktiver als bei Erwachsenen und dadurch auch sehr schwierig manchmal in den Griff zu bekommen, weil einfach viele Organe und auch vor allem lebenswichtige Organe, egal ob Nieren oder die Lunge oder das Herz, bei der Erkrankung mit betroffen sein können.
Der Leiter der Kinderrheumatologie, Dr. Tobias Krickau, behandelt Jasmin seit rund einem Jahrzehnt an der Uniklinik Erlangen. Kein einziges Medikament half ihr bisher längerfristig. Deshalb hoffen Jasmin und die behandelnden Ärzte, dass eine KT-Zelltherapie sie nun vielleicht sogar heilen könnte. Denn die Behandlungsergebnisse bei einer jungen Lupus-Patientin, die vor 3 Jahren auf diese Weise therapiert wurde, stimmen zuversichtlich, sagt Oberärztin Dr. Silvia Spörl.
Der geht es aktuell gut. Sie kann ihr ganz normales Leben führen und man hofft für die Zukunft alles Beste. Wir sind sehr zufrieden mit dem Erfolg. Also wir konnten tatsächlich mehr erreichen, als wir am Anfang gedacht haben. Und für den Moment sind wir wirklich sehr zufrieden.
Der gleiche Erfolg soll sich auch bei Jasmin einstellen. Deshalb wurden Immunzellen aus ihrem Blut entnommen, und zwar die sogenannten T-Zellen. Diese wurden dann 2 Wochen lang im Labor aufbereitet, erklärt der verantwortliche Leiter und Privatdozent Dr. Michael Aigner.
Wir isolieren diese Zellen und verändern die genetisch durch einen Virus, sodass diese T-Zellen dann den K, diesen chimären Antigenrezeptor, tragen und damit zu KT-Zellen werden. Dann vermehren wir diese KT-Zellen, dass wir genügend haben für eine Therapie. Und dann verpacken wir diese T-Zellen noch in einer Form, dass wir sie an die Klinik übergeben können und dort dann wieder infundiert werden können.
Das GMP-Labor befindet sich auf demselben Stockwerk wie Jasmins Zimmer.
Die Abkürzung GMP steht für Reinraum und verdeutlicht, unter welch hohen Standards dort die T-Zellen behandelt werden. Eine absolut keimfreie Umgebung ist notwendig, um solche neuartigen zellulären Arzneimittel herzustellen. Das Präparat für Jasmin steht nun nach 2 Wochen bereit.
Der Ablauf ist so, dass hier aus der Schleuse ein Beutel mit den Zellen ausgeschleust wird. Der wird vom Kollegen aus der Qualitätskontrolle übernommen, wird hier rüber transportiert. Dann wird hier nochmal kontrolliert, dass es sich auch um das richtige Material handelt, um das richtige Präparat handelt. Eine Sichtprüfung und guckt, ob das alles so aussieht, wie es aussehen soll. Und dann wird relativ viel Dokumentation erstellt und das Präparat dann entsprechend in diese Kühlbox verpackt, damit wir da auch ganz gesicherte Umgebungsbedingungen haben bis zur Verabreichung.
Die KT-Zellen können die in diesem Fall schädlichen B-Zellen erkennen und töten. Das wird in der Krebstherapie schon seit längerem erfolgreich eingesetzt. Jasmin leidet zwar nicht an Krebs, doch für ihre Autoimmunerkrankung sind ebenfalls B-Zellen verantwortlich. Davon gehen die Mediziner aus. Dann ist der große Moment endlich gekommen.
Also ich würde sagen, es geht jetzt los.
Es geht los, genau.
Dr. Silvia Spörl und ihr Team stecken Jasmin den Infusionsschlauch an und halten einen durchsichtigen Beutel hoch. Aus ihm fließen die im Labor veränderten Zellen langsam in Jasmins Blutbahn. Es ist ein lebendes Medikament.
Und dass die ganz, ganz gut arbeiten. Na, da drücken wir ganz fest die Daumen jetzt, ja?
Danke.
Sind ja die eigenen Zellen. Ist ja nichts Fremdes.
Das stimmt.
Das ist ja das Schöne.
Jasmin liegt auf ihrem Krankenbett und blickt zuversichtlich auf die Infusion. Durch eine Chemotherapie war ihr Immunsystem zuvor geschwächt worden, damit die KT-Zellen nun besser aufgenommen werden können, erklärt Dr. Spörl.
Also durch die KT-Zelltherapie wird im Prinzip das Immunsystem quasi resettet, also als würde man einen Restart-Knopf drücken beim Computer. Es verändert sich alles dadurch durch die KT-Zellen, es wird nochmal eine neue Immunantwort induziert und dadurch ist eben die Hoffnung, dass die Autoimmunkrankheiten längerfristig unter Kontrolle gebracht werden.
So könnten auch Patienten und Patientinnen mit anderen autoimmunen rheumatologischen Erkrankungen künftig von dieser Therapie profitieren. Beispielsweise bei systemischer Sklerose, der autoimmunen Muskelentzündung Myositis und dem systemischen Lupus. Von ihm hat sich Jasmin in einem Brief verabschiedet. Und ihre letzten Worte darin lauten:
Ich bin nicht froh, dass du gehst. Es ist eine Art Erleichterung, eine Art Frieden, eine Pause von dem, was passiert ist. Es ist okay für mich, wenn du irgendwann wieder zu mir findest. Aber bitte lass dir genügend Zeit. Auf Wiedersehen.
In diesem Sinne, alles Gute für Jasmin und die anderen Menschen mit ähnlichen Autoimmunerkrankungen. Das war das Gesundheitsmagazin.